ich persönlich bin der Meinung, dass wir heutzutage, wenn wir sauber optimieren wollen, verschiedene Datenquellen mit einbeziehen müssen, wie zum Beispiel Google Analytics, wo wir über das Userverhalten schöne KPIs bekommen, dass wir so ein bisschen diesen Mix finden aus Facebook Onsite Data und Offsite Data, die wir in Google Analytics oder in unserem Online-Shop bekommen, um die zusammenzuführen und in der Optimierung zusammenlaufen zu lassen, glaube ich, ist heute.
Snogsalting Podcast, das Why Not für dein Business. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Heute mit Dennis Lichtenstein von Sassy Classy. 2014 wurde Sassy Classy in München als Familienunternehmen gegründet und bis Ende 2021 hat das Unternehmen ein Wachstum um 300% zum Vorjahr hingelegt. Sassy Classy ist nicht nur Hersteller, sondern auch Händler und Online-Pure-Player. Ihr seht, da sind schon sehr, sehr viele Parallelen auch zu Snogs jetzt dabei gewesen und ein Großteil von euch kennt Sassy Classy wahrscheinlich von Instagram, würde ich sagen, und hat da schon mal die ein oder andere Ad ausgespielt bekommen.
In dieser Folge geht es um datenbasierte Unternehmensführung und Paid Social Ads und da auch kurze Anekdote. Wir machen ja jetzt auch schon Facebook und Paid Social Ads seit 3 Jahren und sind da, würde ich sagen, auch echte Freaks geworden. Ich habe Dennis kennengelernt und er hat mir nochmal gezeigt, dass wir absolute Amateure sind, dass da noch so, so viel mehr rauszuholen gibt. Und deswegen werden wir heute genau darüber auch sprechen, wie auch Dennis mit seinem Team auch Snogs geholfen hat. Und wir haben, das kann ich auch vorneweg sagen, ein gemeinsames Projekt gerade am Laufen. Darüber werden wir sprechen. Dann werden wir darüber reden, wie schafft man die Transformation zu einem datengetriebenen Unternehmen? Sind Daten das heutige Erfolgsrezept für Social Ads? Kurzer Einschub, bevor es gleich mit dem eigentlichen Podcast losgeht. Und zwar... Es war komplett verrückt und zwar, ihr habt ja vielleicht im Handelsblatt und überall gelesen und vielleicht ja auch unseren Podcast gehört. Wir haben ja Investoren mit ins Boot geholt und Felix und ich haben dann überlegt, okay, was sollen wir machen? Also wir wollen dem Team irgendwie Danke sagen und gleichzeitig haben wir hier unser Büro noch keine Eröffnungsparty gehabt. Also saßen wir zusammen, haben gesagt, okay, why not die allerverrückteste Office-Party ever schmeißen, ganz nach unserem Motto. Und Romy, wie fandest du es?
Also es war wild. Also ich sag nur, es gab einen BMX-Fahrer, der Alter. Durchs Office gefahren ist und da seine Loopings geschlagen hat. Und nee, wir haben keine 10 Meter hohen Wände. Wir hatten eine Tätowiererin und Loredana war da. Und ich würde sagen, wenn ihr jetzt neugierig seid, dann schaut doch mal bei Johannes oder bei Snogs auf Instagram vorbei. Und
das war so krank.
Dort wird es exklusive Insights geben und richtig...
Was war dein Highlight von der Party?
Videomaterial. Mein Highlight war, Nick, der neu angefangen hat im Snogsalting-Team, war eingeladen. Der hatte noch nicht mal seinen ersten Tag. Kommt her zu mir und wir haben uns gerade erst begrüßt. Und mein, cool, dass du da bist, meint er so, ich muss los, ich muss mir jetzt Why Not tätowieren lassen.
Nee.
Doch.
Hat er gemacht?
Ja.
Crazy, oder Leute? Das nenne ich mal Commitment.
Ja, weil er gesagt hat, ja, why not?
Why not? Geil. Also wenn ihr sehen wollt, wie sich Nick tätowiert hat und tatsächlich auch unsere beste Kundin, wir haben einige Kunden eingeladen, ja. Die, sag ich mal, am meisten Geld bei Snogs irgendwie ausgegeben haben oder besondere Leistungen. Und auch eine Kundin hat sich auch Why Not in den Nacken tätowieren lassen. Wir haben das Ganze gefilmt und auch das könnt ihr auf Instagram sehen, wie Loredana aufgetreten ist, was mit dem BMX-Fahrer passiert ist. Also viel geiler Scheiß nach unserem Motto Why Not. Geht auf instagram.com/snogs oder gebt einfach in der Suche ein Snogs und schaut euch an, was alles auf dieser legendären Office-Party abging.
Let's go.
Jetzt geht's weiter mit der Folge. Dennis, meine These, um jetzt im Jahr 2022 richtig erfolgreich mit Social Ads zu schalten, muss man sich ein Data Warehouse aufbauen. Würdest du die These mitgehen? Was sind deine Erfahrungen?
Hi Johannes, hi Romy, schön, dass ich heute bei euch sein darf. Ich würde wahrscheinlich mitgehen mit der These. Ab einem gewissen Scale, ich glaube, anfangs ist es wahrscheinlich noch nicht notwendig. Ich glaube, in der Skalierung, um Streuverluste zu vermeiden und effizient zu bleiben, irgendwann ist es unumgänglich.
Ihr habt letztes Jahr 300% Wachstum hingelegt. Wir mit Snox sind von 12 Millionen netto auf in Richtung 32, fast 33. Also wir hatten 260% Wachstum, ihr 300%. Wahnsinn! Wie habt ihr das geschafft? Was waren aus deiner Perspektive, was waren die Hebel?
Ja, ich glaube, dass für uns gab es zwei entscheidende Hebel. Einmal gab es den Hebel im Influencer-Marketing. Da hat die Roxana, unsere Schwester, ein Team aufgebaut und recht stark skalieren können. Und das andere ist, dass wir im Paid-Social-Bereich einfach nochmal besser geworden sind sozusagen. Wir haben, wie du vorhin angesprochen hast, mit dem Data Warehouse, haben wir uns ein neues System aufgebaut sozusagen, dass wir unsere Facebook-Ads mit Realtime-Daten steuern können, was einfach nochmal super zur Effizienz beigetragen hat, was uns erlaubt hat, im Werbebudget nochmal ein bisschen mehr zu spenden.
Hattet ihr die Vision von Anfang an? Ich meine, euch gibt es jetzt seit 7, 8 Jahren und ich glaube, heute auch reden wir sehr viel über, dass sehr viele Prozesse bei euch total datengetrieben sind. Also ich glaube, von der Produktentwicklung über die Auswertung von Influencer-Kampagnen, über Paid-Social-Ads, war das von Anfang an die Vision?
Offen gesagt, nein, absolut gar nicht. Und ich glaube, wir sind dort auch so ein bisschen mit der Zeit reingewachsen. Wir haben knapp 1100 aktive SKUs derzeit im Shop, wo es uns einfach immer schwerer und schwerer gefallen ist, wirklich saubere Entscheidungen, gute Entscheidungen zu treffen, wo wir gemerkt haben, wir brauchen gewisse Parameter, die wir einheitlich überwachen aufs Portfolio, um effizienter wachsen zu können. Und so haben wir uns mehr und mehr entwickelt, um Entscheidungen generell datenbasiert zu treffen. Ich glaube, dass wir heute dort recht weit gekommen sind schon.
Ich weiß es ja, weil wir ja gewisse Touchpoints haben und ich dich jetzt schon ein wenig länger kenne, weiß ich, du bist, muss ich wirklich sagen, einer der größten Facebook-Marketing-Freaks in Deutschland, wirklich geistesgestört, was du da drauf hast, wirklich, da ziehe ich meinen Hut und da Ehre, wem Ehre gebührt, das will ich jetzt nochmal so öffentlich sagen hier im Podcast. Wie ist deine persönliche Geschichte im Hinblick auf Facebook-Ads? Bei mir ist es ja, ich habe es schon mal im Podcast erzählt gehabt, dass damals, als wir mit Snox angefangen haben, haben wir am Anfang super Kacke verkauft und dann in der zweiten Woche habe ich Amazon Ads geschaltet und dann waren wir auf dem Oktoberfest bei Romy und es ist durch die Decke gegangen, wirklich. Und da ist so für mich diese absolute Leidenschaft für Performance-Marketing entstanden. Wie ist deine Reise hin zum Performance-Marketing gekommen und wie hat sich das jetzt auch über die Zeit entwickelt?
Ja, und zwar, ich habe 2018 bin ich von Microsoft zu Facebook gekommen. Und das war eigentlich der Startpunkt meiner Paid Social Reise. Bis dahin hatte ich überhaupt keinen Touchpoint mit Facebook Ads. Der Boas hat Facebook Ads bei uns eingeführt, sodass es einfach nicht mein Gebiet war. Sodass meine ersten Touchpoints mit Facebook Ads zu meiner Zeit bei Facebook entstanden sind. Wo ich als Client Solutions Manager anfangs verschiedene Direct-to-Consumer-Kunden beraten habe und dann die letzten 2 Jahre die Otto-Gruppe.
Okay, also war dann auch quasi About You dabei und Otto, also...
Genau, Bonprix, Limango, die ganzen Konsorten.
Okay, da kann man ja schon, würdest du sagen, Sassy Classy vom Produktportfolio ähnelt sich diesen Anbietern.
Ja, ich glaube, dass generell im D2C sind wir... gewiss alle recht ähnlich, weil wir ein Produkt verkaufen. Dass wir natürlich, ich mit vielen Modeunternehmen auch zu tun hatte, war natürlich schön. Ich glaube, dass im Endeffekt es bei Facebook Marketing viel um die Struktur und natürlich das Creative geht. Und das war eine super, super spannende Zeit und spannende Erfahrung.
Also du hast ja da riesen Corporates dann betreut, ihnen geholfen und dann... Das war ja auch jetzt vor 2, 3 Jahren und seitdem hat sich ja auch bei Facebook enorm viel getan oder jetzt bei Meta, wie man es ja inzwischen schön nennt. Und auch wir haben, muss ich sagen, im letzten Jahr ging es noch, nicht so gestruggelt, aber die letzten 3 Monate war durch iOS-Update und all diese Themen extrem herausfordernd für uns. Kannst du da uns mit auf die Reise nehmen aus deiner Perspektive? Du hast nochmal 1, 2, 3 Jahre mehr Erfahrung. Du hast irgendwie ganz große Ad-Accounts gesehen und bist jetzt auch ganz tief drin. Wie hat sich das für dich jetzt verändert in den letzten Monaten? Und auch, wie hat sich vielleicht auch das Skillset verändert, was man irgendwie mitbringen muss als geiler Performance-Marketer?
Ja, du hast es ja gerade schon angesprochen, die Veränderung oder die größte Veränderung wahrscheinlich mit iOS 14, wo die Attribution des ganzen Tracking natürlich ein bisschen komplizierter ist. Wir bei Sassy Clefs, ich persönlich bin der Meinung, dass wir heutzutage, wenn wir sauber optimieren wollen, verschiedene Datenquellen mit einbeziehen müssen, wie zum Beispiel Google Analytics, wo wir über das Userverhalten schöne KPIs bekommen, dass wir so ein bisschen diesen Mix finden aus Facebook Onsite Data und Offsite Data, die wir in Google Analytics oder in unserem Online-Shop bekommen, um die zusammenzuführen und in der Optimierung zusammenlaufen zu lassen. Glaube ich, ist heutzutage super, super wichtig geworden. Das Produkt an sich, seitdem ich die ersten Berührungspunkte mit Facebook hatte, hat sich doch schon sehr verändert. Damals gab es noch keine Instant Experiences, Collections. Also da muss man auch sagen, dass die Plattform hat sich unglaublich weiterentwickelt. Und ich glaube, du weißt es ja selber, Johannes, was für Möglichkeiten Facebook jetzt mit sich bringt.
Viele Zuhörer und Zuhörerinnen sind, sage ich mal, in der Größe nicht jetzt wie wir beide mit E-Commerce irgendwie plus 10, 20 Millionen, sondern sind auch viele, die hier zuhören, irgendwie im Bereich 1, 2, 3, 4, 5 Millionen unterwegs. Was würdest du hier vielleicht auch als konkreten Tipp geben, jetzt gerade, wenn man Facebook-Ads schaltet? Ganz viele strugglen aktuell. Du hast es gesagt, man nimmt Google Analytics irgendwie mit dazu, arbeitet mit UTM-Parametern. Hast du vielleicht so ganz pragmatische Tipps, wenn man sich jetzt kein Data Warehouse oder, sag ich mal, so Next-Level-Shit leisten kann? Was kann man ganz pragmatisch aktuell machen, wenn man Probleme hat mit seiner Facebook-Performance bezüglich des Trackings?
Was wir bei, Social Cooks, ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten noch nicht drüber gesprochen, Johannes, aber wir haben ja zu Sassy Clefs, haben wir eine kleine Agentur gegründet, die sich auf Pay Social und Influencer Marketing fokussiert, und dort haben wir ein paar Kunden, die ebenfalls noch, ich sag mal, neuer am Markt sind, und was wir dort vor allem fördern, ist Social Proof und Trust in den Anzeigen. Bedeutet, wir schalten oft Dark Posts, sind Posts, die sozusagen eben unpublished gespeichert werden können und eine Post-ID erhalten. Und diese Post-ID würden wir dann für recht kleine Beträge Engagement-Ads schalten. Sprich, wir kaufen uns sozusagen den Social Proof auf den Ads ein und buchen danach im Nachgang Conversion-Kampagnen ein, wo wir die Post-ID von dem Dark Post eben verwenden. Das heißt, wir gehen bei vor allem kleineren Kunden, die vielleicht doch überhaupt keine Bekanntheit im Markt haben, erstmal auf der Schiene, wo wir uns Social Proof einkaufen, dieses Engagement dann wiederverwerten in einer Conversion Ad.
Geil, das will ich auch mit euch machen. Kann man euch buchen?
Ja, selbstverständlich. wir sind noch nicht online mit der Website. Wir haben das Glück, dass wir ein paar coole Anfragen bekommen haben vor der Website, wollen es aber natürlich auch schöner positionieren. Aber ich glaube, die Leute können mich auf LinkedIn finden, anschreiben, ich connecte mich super gerne, und wenn wir helfen können, machen wir das super gerne.
Wie kam die Idee dazu zustande? Also ich meine, wir können es ja mal von uns sagen, bei Snoxalting war es eigentlich eher so, dass ich glaube mittlerweile auch 4 Jahren relativ viele auch Mittelständler auf uns zukamen und gesagt haben, hey, wir haben gesehen, was ihr mit Snox auf Amazon macht, könnt ihr das Gleiche für uns machen? Und Johannes sagt, wenn es anders war, aber ich glaube, in dem Moment war auch so der volle Fokus auf Snox, dass wir damals und auch du und Felix nicht auf die Idee gekommen wären, in dem Moment eine Agentur zu gründen, sondern es war eher so, die Nachfrage war da und dann dachte man, ja stimmt, warum eigentlich nicht? Ist es ähnlich bei euch gewesen?
Jein. Ja, wir hatten ein paar Anfragen, wo es einfach für uns dann klar war, dass wir die Opportunity nutzen sollten. Ich muss aber sagen, dadurch, dass ich auch mit vielen Agencies in meinem Leben schon Kontakt hatte, hatte ich immer diesen Wunsch oder Traum, nach meiner Karriere bei Facebook eine Agency ebenfalls aufzumachen, und so hat sich das einfach ergeben, aber es war gewiss schon immer ein Hintergedanke bei mir im Kopf.
Ihr habt jetzt letztes Jahr, wie viel Umsatz habt ihr gemacht, Dennis, letztes Jahr mit Sassy Classy?
28 Millionen Euro.
Krank. Also wirklich, davor ziehe ich meinen absoluten Hut. 28 Millionen, crazy. Jeder Private Equity Investor, Businessman, wie auch immer, würde sagen, warum, wenn man 28 Millionen hat, sich verdreifacht hat, warum dann, sage ich mal, das Pferd wechseln oder überhaupt jetzt eine Agentur starten? Romy hat gesagt, unsere Geschichte ist so aus diesem Need von Freunden, Kollegen entstanden, aber wir hatten das große Glück, dass dann Romy zufälligerweise, nenne ich es jetzt mal, muss man ja ehrlich so zugeben, Romy, ja, dass du gerade von deinem vorherigen Jobs gerade irgendwie Luft hattest, und deswegen haben wir, muss ich sagen, auch Snox Halting erst in der Form auch weitergeführt, weil dann wirklich jemand Vollzeit direkt da war, sich darum kümmern konnte. Sonst hätten wir heute Snox Halting gar nicht, muss ich ehrlich zugeben. Wie ist es bei euch? Habt ihr jetzt auch jemand, der von euch in der Familie das Vollzeit macht? Weil rein businesstechnisch und, sage ich mal, aus der Vogelperspektive sagt ja bestimmt zu euch jeder, ihr seid bescheuert. Trotzdem habt ihr irgendwie dieses Why not gehen in euch und sagt, why not einfach mal eine Agentur machen?
Weißt du, ich glaube, dass, ja, wir hören natürlich das Feedback auch oft. Ich glaube, dass es aber ein bisschen irgendwo ein Passionsprojekt anfangs war. Ich glaube aber auch, dass wir bei Sassy Classy eine sehr, sehr schöne Struktur in den Teams, vor allem im Marketing, gefunden haben, sei es im Influencer, sei es im Paid Social Bereich, dass wir dort einfach cool skalieren konnten. Und ja, wie gesagt, es ist irgendwo aus einer Idee rausgeboren worden, wo wir von verschiedenen Kunden angesprochen wurden, ob wir Support leisten können. Uns hat das direkt zugesagt. Und dann, ja, sind es einfach mehr und mehr Kunden geworden. Eine Struktur wurde hinter der Agentur so ein bisschen aufgebaut, wie wir Kunden abwickeln, wer die Kunden abwickelt. Leute wurden eingestellt. Und ich glaube, so hat sich das alles ein bisschen entwickelt. Man muss aber sagen, dass der Fokus ist und bleibt auf Sassy Classy. Sassy Classy ist ein Familienunternehmen, das wir jetzt 8 Jahre lang schon führen. Und ich glaube, das wäre auch alles andere wäre falsch oder eine Defokussierung.
Setzt ihr euch klare Ziele auch mit der Agentur, oder ist es so ein bisschen, ihr guckt mal, was da kommt? Oder habt ihr auch, wie jetzt für Sassy Classy, auch da wirklich schon euch die Ziele für dieses Jahr auch umsatztechnisch gesetzt?
Wir haben klare Ziele, haben dort auch für uns einen Plan, dass wir sagen...
Dann hau mal raus! Was sind eure Ziele?
ja, wir träumen groß. Also wir scheuen uns nicht, Pläne zu machen und die irgendwo umzusetzen. Da gibt es sicherlich viel größere Agenturen. Aber ich würde gerne, dass wir im ersten Jahr knapp 600.000, 700.000 Euro Umsatz drehen Geil. Werden. Und dann werden wir sehen, was 2023 passiert. Aber jetzt ist erstmal der Startpunkt.
Wenn man jetzt zuhört, kann man einfach dir schreiben, hast du ja gesagt, bei LinkedIn, um jetzt noch so einen kleinen Appetizer zu geben. Erster Tipp fand ich schon geil, okay, wenn man klein ist, irgendwie Dark Post zu machen, also einen Post nehmen, den von einem Influencer oder irgendwie vielleicht auch vom Kunderprofil, haben wir früher auch einige Male gemacht, Engagement drauf zu machen und dann auf Conversion. Geiler Tipp. Hast du vielleicht noch so einen Appetizer, um die Zuhörer und Zuhörerinnen so ein bisschen scharf drauf zu machen, dir jetzt auf LinkedIn zu schreiben?
Super, super gerne. Und zwar, wir sind sehr, sehr große Freunde von Dynamic Product Ads. Wir haben verschiedene Möglichkeiten gefunden, wie wir Realtime-Performance-Daten in Feeds einlaufen lassen können. Und da haben wir einfach die Möglichkeit, ganz anders nochmal datenbasiert irgendwie zu werben und unsere Werbung zu steuern und die Effizienz nochmal anzuheben. Also das ist für mich eine Sache, die würde ich jedem Advertiser empfehlen. Beschäftigt euch mit euren DPAs, schaut, dass ihr eine saubere Datenstruktur habt, dass ihr die Daten in euer Feed einlaufen lassen könnt.
Genau, da kann ich vielleicht auch mal, das ist ja auch unser Berührpunkt, wie wir zusammenarbeiten. Wir bei Snox DPA, für alle Zuhörer, Zuhörerinnen, die nicht wissen, was das ist bei Facebook, sind quasi, dass deine Produkte, die du sowieso im Online-Shop hast, quasi dynamisch im Facebook als Ad ausgespielt werden. Also, wenn Romy zum Beispiel bei uns auf den Füßling, auf unseren Invisible Socks drauf ist, auf den rosanen, weil ihr Rose so gut gefällt, in Größe 39 bis 42, dann kriegt sie automatisch, also wenn man es richtig einstellt, einen Tag später oder direkt, wenn sie unsere Webseite verlässt und ich kaufe, kriegt sie genau das Produkt, was sie im Warenkorb hatte oder sich angeschaut hat, kriegt sie genau das Foto, das Produkt im Feed ausgespielt. Ist ein sehr geiler Hebel, vor allem umso größer man ist, glaube ich, also umso mehr verschiedene SKUs man hat und gerade im Fashion-Bereich, deswegen sind wir da Leidensgenossen, denn es glaube ich mit Snox und Sassy Classy ist es extrem relevant, weil einfach Größen, verschiedene Farben, es sehr schnell sehr komplex wird. Und was hier, also das ist erstmal die Chance, was das Problem ist. Und das hat auch Dennis bei uns im Feed sehr geil aufgezeigt, dass zum Beispiel jetzt in der im Februar extrem viel Adspend auf die Wollsocken zum Beispiel ging. Weil man kann in Facebook quasi bei DPAs eigentlich nur an- und ausstellen. Also sagen, okay, bewerb meinen kompletten Produktkatalog oder bewerb ihn eben nicht. So ein bisschen wie auch eine, wenn man jetzt auf, weil hier viele Amazon-Seller sind, es wäre, wie wenn man eine Autokampagne machen würde, alle Produkte rein und lässt mal laufen. Und die laufen schon, die DPAs generell bei Unternehmen relativ gut und die sind auch, sage ich mal, konstant. In einer verrückten Facebook-Welt ist es noch mit das konstanteste Werbeformat. Problem jetzt hier ist, ihr habt es vielleicht schon ein bisschen raushören können. Wenn man halt alle Produkte reinmacht, dann hat man keinen Plan, wo der Adspend eigentlich hingeht. Und hier hat Sassy Classy, Dennis und auch jetzt Social Cooks eine sehr geile Methode gefunden und das haben wir auch gerade für Snox entwickelt, dass man quasi genau sieht, auf welche Variante wird wie viel Geld ausgegeben und inwiefern ist es auch wie effizient. Und was wir beispielsweise gemacht haben, ein ganz pragmatisches Beispiel, ist, dass bei unseren Boxershorts, wenn blödes Beispiel, aber wenn jetzt Romy für ihren Freund, den lieben Marc Niklas, Grüße gehen raus, Boxershorts kaufen würde und auf unseren Boxershorts drauf ist, dass ihr entsprechend nicht zwingend diese Farbe nur angezeigt wird, die jetzt sie gesehen hatte, sondern wir zeigen dir dann die Farbe an, wo laut den Daten du die höchste Klickrate zum Beispiel hast oder die höchste Add-to-Cart-Rate. Weil das, was du klickst, weil es auffällig im Feed ist, bedeutet noch lange nicht, dass das auch die besten Conversion Rates hat. Und so bewerben wir zum Beispiel nicht mehr 50, 60 verschiedene Farben und Größen der Boxershorts, was sehr ineffizient ist, sondern nur noch die besten 10. Und so können wir unser Budget deutlich besser einsetzen. Habe ich das richtig zusammengefasst, Dennis?
Das hast du. Was ich hier vielleicht noch ganz kurz einwerfen will, und zwar derzeit der Pixel hat hier nur Daten sozusagen von dem Kaufvolumen und die Kaufvalues, aber der Pixel kennt die Effizienz nicht. Und da ist, glaube ich, für uns der Faktor gewesen, dass wir gesagt haben, wir müssen gucken, wie wir unsere DPAs verbessern können, um einfach nochmal effizienter zu werden. Und das ist schon ganz richtig angesprochen, beispielsweise mit der Add-to-Cart-Rate. Klar, wir könnten die Conversion-Rate von einem Produkt nehmen, jedoch in der Conversion-Rate sind so viele Sachen versteckt wie im Checkout, die dort noch einen Einfluss haben, dass wir den Intent eines Kaufes mit dem Add-to-Cart bewerten, weil logischerweise jeder Kauf ja mit dem Warenkorb irgendwo anfängt. Und wie du ganz richtig gesagt hast, Johannes, das heißt, uns geht es dort um eine Relation in der Effizienz. Das heißt, wenn wir sagen, wir haben zwei Produkte, das eine hat einen 3% Add-to-Cart-Rate, das andere 20, ist es ja eigentlich selbstredend, welches Produkt wir hier in der Werbung ausspielen möchten.
Leute, kurze Werbeunterbrechung. Hi, ich bin Selma, eure HR-Managerin des Vertrauens und stelle euch ab jetzt jede Woche die Hot Jobs im Snox-Universum vor. Was mich dazu gebracht hat, bei Snox zu arbeiten? Das ehrliche Interesse daran, weiterentwickelt zu werden und das gegenseitige Pushen, was Großes zu erreichen. Falls ihr jetzt also auch keine Lust auf Obstkorb habt, sondern Bock habt, am Strand zu arbeiten, dann seid ihr hier richtig. Alle sagen's, wir haben's wirklich und zwar das geilste Team der Welt. Glaubst du nicht? Dann bewirb dich jetzt. Schau am besten jetzt auf snox.com/jobs vorbei. Ich freue mich.
Und hier kann man ja auch sagen, glaube ich, für alle, die zuhören und jetzt sagen, okay, ist es jetzt was für mich oder nicht, würde ich mal die These in den Raum werfen, für alle Facebook-Marketer, die generell DPAs schalten, ist es sowieso und es jetzt schon funktioniert, die sollten sich das auf jeden Fall anschauen und schreibt da gerne Dennis auf LinkedIn, wie die das machen, dann kann man nochmal in Ruhe sich das anschauen. Oder, sage ich mal, wenn ihr noch keine DPAs schaltet, dann würde ich sagen, wenn ihr einen Produktkatalog habt von den ihr auf Facebook bewerben könnt, von mehr als 20, 30 Produkten, sowas. Also wirklich alle Varianten, dann solltet ihr DPAs anfangen. Wenn ihr jetzt gerade neu gestartet seid oder, sage ich mal, eine D2C-Marke eher seid, die jetzt so ein, zwei, drei Produkte habt und keine Varianten, Da muss man ehrlich zugeben, da machen DPAs wenig Sinn. Aber wenn ihr mehr als 30, 40, 50 Varianten habt, dann müsst ihr euch dieses Werbeformat anschauen und können wir euch nur mit auf den Weg geben.
Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir reden jetzt gerade viel darüber, wie ihr eure Produkte verkauft. Aber was ich crazy bei euch finde, was ich gelesen habe und wo ihr uns auch auf jeden Fall 10 Schritte voraus seid, ist, dass ihr auch datenbasiert auswertet, welche Produkte Sinn machen könnt, aber dass die dann vor allem innerhalb von 7 Tagen bei euch im Shop erhältlich sind. Wie macht ihr das?
Ja, man muss dazu sagen, dass wir kommen, also wir 3 Geschwister sind aus einer Modefamilie in 3. Generation sozusagen, väterlicher als auch mütterlicherseits. Das heißt, wir kommen sozusagen aus der Branche und haben durch unsere Eltern dort noch coole Kontakte in Italien, in Produktionsstätten, wo wir natürlich recht schnell die Sachen nach München runterbekommen. Da, glaube ich, ist es für uns natürlich ein Vorteil, dass wir nicht in so großen Quantitäten produzieren müssen. Das heißt, wir können den Style erstmal antesten, haben uns dafür sozusagen dann ein Data Warehouse aufgebaut, um recht schnell die richtigen Parameter auszuwerten und zu entscheiden, wollen wir so ein Produkt nachziehen oder nicht. Wir reden hier in dem Fall jetzt zum Beispiel bei neuen Produktentwicklungen. Wenn wir bei einer Reorder, können wir bis zu 3 Tagen reordern. Das heißt, wir setzen die Produktion und 3 Tagen ist die Ware wieder bei uns. Und das erlaubt uns natürlich das Warenrisiko sehr, sehr gering zu halten.
Was sind die Trigger dann bei euch? Also worauf basierend entscheidet ihr, das ist jetzt ein Produkt, das ihr ausprobieren möchtet?
Ja, du meinst ausprobieren, dass wir ein neues Produkt einstellen im Shop? Okay. Wir gehen hier bald über verschiedene Quellen. Ein simples Beispiel ist Google Trends Volumen, Hashtags in sozialen Medien, dass wir so ein bisschen schon ein Gefühl bekommen, wie aktuell ist der Trend von dem Teil und würden das dann in recht geringen Stückzahlen antesten, eine Kampagne dafür aufsetzen und erstmal einfach die Werte evaluieren, von einer Add-to-Cart-Rate, einer Conversion-Rate bis hin zu einer Retourenquote, ich sage jetzt mal 2-3 Wochen im Anschluss, dann werten wir aus, ob das ein Produkt ist, was sich wirtschaftlich für uns rentiert und Spaß macht. Gegebenenfalls würden wir dort eine Reorder geben.
Und wie viele Produkte fliegen wieder raus, so erfahrungswert jetzt mal?
Eigentlich schon viele, weil es sich halt recht schnell dreht, muss man sagen. Also ich würde sagen, wahrscheinlich knapp 30-40% des Sortiments ziehen wir nicht durch. Andererseits muss man auch ganz klar sagen, wir haben ein klares Pareto-Prinzip, das eintrifft. Wir machen 80% unseres Umsatzes mit 20% des Sortiments. Also das.
Was ist das bestverkaufte Produkt? Was ist so der Sassy Classy Klassiker?
Ja, da will ich 2 Produkte so hervorheben. Einmal,
darf ich raten?
Ja, gerne.
Eure Bluse?
Richtig, das ist eins davon.
Tommy, hast du die schon?
Nee, aber ich habe sie schon ganz oft gesehen.
Dann würde ich sagen, muss man dir mal eine zukommen lassen. Dann schickst du mir mal, welche Farbe dir am besten gefällt. Und dann
okay, du hast meine Message also verstanden.
Genau. Ja, wir brauchen ja noch laufende Werbung. Von daher ist es immer schön, wenn den Leuten die Produkte gefallen und diese auch getragen werden. Und ein anderes Produkt ist die Lederleggings. Die Lederleggings haben wir, ich glaube, seit 2015. Und ich glaube auch sagen zu können, dass ohne die Lederleggings Sassy Classy heute nicht mehr geben würde, weil es einfach ein Produkt war 2015, was wir, ich glaube, zu 90% verkauft haben an der Anfangsphase. Von daher, das sind die 2 Produkte, die mir direkt in den Kopf kommen würden, wenn ich an Sassy Classy denke.
Ist das nicht komplett verrückt, dass einzelne Produkte, obwohl ihr jetzt Tausende habt, doch so einen Impact haben? Und ich habe die Woche 4 Vorträge gehalten und eins meiner Key Learnings, was ich immer mit allen, die im zugehört haben, war, habe ich immer gesagt, fuck, ihr müsst einfach testen, testen, testen. Also egal wie datengetrieben man ist, das ist irgendwie ein Framework und eine Methodik, ja. Aber am Ende des Tages hättet ihr ja auch niemals gedacht, dass eine Lega-Leggings euer Business so, sage ich mal, im positiven Sinne auf den Kopf dreht. Und das sind diese Momente, wo wir auch hier in einem Podcast mitgeben wollen, diese Why-Not-Momente. Ey, einfach testen, machen. Man weiß es manchmal nicht, aber wenn man diese eine Golden Nugget findet, also dieses eine, was perfekt für sein Business funktioniert, das kann alles verändern. Würdest du mir da zustimmen?
100%. Ich glaube vor allem, dass es dann auch nochmal ganz wichtig ist, zu testen, wie können wir dieses Golden Nugget am besten zu verwerten. Weil ich sage jetzt mal, wenn wir eine Hypothese haben und die testen, und die nachher fällt, kann es ja verschiedene Gründe haben. Das heißt ja nicht direkt, dass die Hypothese falsch war, sondern vielleicht war das Testdesign oder das Setup des Tests falsch. Und daher glaube ich, ist es auch dort auch zum Testen super wichtig, dass wenn wir testen, eine Topline-Hypothese in verschiedenen Variationen zu testen, um wirklich sicherzustellen, ob der Test erfolgreich ist. Und ich glaube, wir sehen es oft, wenn wir das machen, dass wenn mehrere Varianten des Tests erfolgreich sind, haben wir natürlich auch ein viel, viel besseres Gefühl in der Skalierung, weil wir breiter streuen können.
Es hört sich ja auch sehr stark in Richtung von Schein an. Das würde ich sagen, ist so ein Sassy Classy, ja, irgendwie auf Steroiden. Ja. Schein, für alle, die das nicht wissen, ist eine Fashion-Marke, wenn man so will, aus China, ist aktuell das, wenn man den Zahlen so Glauben schenkt, Markt, aber sieht alles danach aus, die schnellst wachsende Marke weltweit sogar. Sie wachsen schneller als Zara, H&M und alle, also wirklich der Rising Star, jetzt mal unabhängig, was mit Arbeitsbedingungen und alles zu tun haben. Wir sind hier vor allem in einem Marketing-Podcast, deswegen lasst uns gerne darauf konzentrieren. Und da ist, was Schein macht, wirklich outstanding. Sowas hat man in den letzten Jahren nicht gesehen, wie so eine Milliardenmarke in kürzester Zeit aus dem Boden schießen kann. Kommt vor allem, sage ich mal, ich habe gerade so eine Dokumentation über die gesehen, so 2-3 Key-Elemente bei denen ist, und das sehe ich ja bei euch auch sehr stark. Nummer 1, sehr, sehr schnelle Produktentwicklung über Social Media, Trends aufgreifen, wirklich als Produkt rausbringen und dann durch die Decke skalieren. Und im Marketing sind sie vor allem in TikTok aufgehoben und machen da crazy Hauls etc. Jetzt die Frage an dich, Dennis. Wie schaut ihr auf Schein? Ist es eine gewisse Inspiration aus Marketing-Sicht? Und sie wachsen ja, sage ich mal, sehr stark über TikTok. Wo ist Sassy Classy auf TikTok?
Jetzt muss ich jetzt erst zugeben, ich dachte immer, dass sie Shein heißen.
Dann Shein.
Bin ich selber unsicher.
Lasst uns Shein machen.
ich muss sagen, die waren auf jeden Fall eine sehr, sehr große Inspiration für uns. Und witzigerweise ist es auch genau der Player gewesen, der uns dazu gebracht hat, mehr und mehr Daten basiert zu werden. Da gibt es einige coole Posts auf LinkedIn zu deren Tech-Stack und wie die Prozesse bei denen automatisiert sind, vor allem genau um Produktentwicklung, wie es ins Marketing reingepusht wird, wie sie mit Gamification arbeiten, in der Gen Z, die abzuholen. Also das ist schon ein großes Vorbild, muss man ehrlich sagen, in den Bereichen der Automatisierung, weil sie es geschafft haben, in meinen Augen das Mode-Business, was ja wirklich ein gefühlsabhängiges Business ist, Mode ist subjektiv, sehr, sehr stark datengetrieben auszulagern. Und ich glaube, dass die Daten wie ein Navigationssystem sind und einfach unser Leben einfacher machen. Von daher, wir oder ich schaue sehr, sehr gerne auf Shein und bin sicher, dass da auch noch viele Inspirationen kommen wird.
Wo seid ihr aber auf TikTok? Jetzt bist du der unangenehmen Frage aus dem Weg gegangen.
aus dem Grund, dass wir dort noch nicht wirklich vertreten sind, muss man ganz deutlich sagen. Wir haben für uns den Kanal noch nicht so gefunden, weil wir einfach die ersten Experimente, die wir hatten, wir haben Massen an Traffic generieren können. Der Traffic war für uns aber im ersten Moment nicht Qualitätstraffic, so dass wir auch Sorge hatten, dass wir eventuell unsere Facebook-Werbung ein bisschen runterziehen. Ihr kennt vielleicht das Bear Value Budget mal Estimated Action Rate, ist ja wie Facebook den Content bewertet. Und wir haben gesagt, wenn wir jetzt auf einmal, wir optimieren alle Kampagnen auf den Purchase und wir haben auf einmal das Zehnfache an Traffic im View Content oder im Page View, aber die Purchases bleiben gleich, dann sollte ja der Pixel von Facebook ebenfalls merken, dass in unserer Estimated Action Rate ein starker Abbruch kommt. Und da haben wir dann irgendwann zu uns gesagt, wir wollen diesen recht billigen Traffic anfangs jetzt erstmal nicht mehr einkaufen, weil wir unseren stärksten Sales Channel dort auch gewiss protecten möchten. Und so sind wir ferngeblieben bislang noch von TikTok. Sollten wir aber ändern wahrscheinlich.
Tatsächlich, wir haben auch eine ähnliche Erfahrung gemacht letztes Jahr, als wir die ersten Versuche auf TikTok-Ads gemacht haben. Crazy Traffic, aber sage ich mal, null werthaltig. Wir haben, true story, vor 2 Wochen, ich bin immer wieder auf LinkedIn unterwegs und scoute, sage ich mal, Talente, Agenturen. Daher an alle, die zuhören, mit uns arbeiten wollen, schickt mir in 5 Minuten Loom, was eure Agentur bei Snox besser machen kann. Ich gucke mir das wirklich alles an. Und so bin ich auf eine Agentur gestoßen, Ecom Labs. Timo, liebe Grüße an dich an der Stelle, die viel auf TikTok-Ads gemacht haben. Ich habe Timo geschrieben, okay, zeig mal her, was macht ihr da? Wir hatten einen Call, er hat mir Looms geschickt. Und dann habe ich gesagt, okay, why not, komm, wir probieren es jetzt nochmal. Wir sind gestartet vor 1,5-2 Wochen und TikTok ist gerade einer der schnellstwachsendsten Kanäle für uns. Die underreporten sogar die Sales, was sie machen, underreporten sogar in ihrem Business Manager. Und gestern hatten wir über einem 2er ROAS auf TikTok. Also geiler Channel und wir haben gestern, ich glaube, 1,5 ausgegeben, 3.000 Umsatz. Also es ist gar nicht so irrelevant, kann ich sagen. Und CPMs sind halt bei Facebook, habe ich mir gerade angeschaut. Also CPMs, um 1.000 Leute zu erreichen, was kostet es? Kostet uns bei Facebook zwischen 9 und 10 Euro so in etwa. Es schwankt natürlich immer. Bei TikTok sind wir gerade bei 3 Euro. Also sage ich mal, diese Brand Awareness aufzubauen, finde ich schon immer wieder erstaunlich. Und Romy und ich hatten auch letztens jemand hier im Podcast, er macht etwas mit Steuern und auch crazy über TikTok skaliert. Und da ist auch der Podcast nochmal eine große Inspiration für mich selber, um da sich immer wieder selbst zu hinterfragen. Gerade wenn man solche Erfolgsgeschichten wie Shein etc. mitbekommt, merkt man ja, okay, sage ich mal, man kann durch TikTok auch wirklich inzwischen Conversions hebeln und das kann ich nur unterstreichen. Also mein akuter Tipp an alle, die jetzt zuhören, probiert TikTok-Ads auf jeden Fall aus. Wir machen da vor allem so UGC-Content, also sehr schnell gecuttet von Usern und ich glaube, Dennis, das könnte bei euch auch super geil funktionieren. Ich kann dich unserem Ad-Account mal freischalten, dann kannst du dich in Ruhe austoben. Das an dieser Stelle.
Super gerne, danke.
Die Schätzfrage.
So, wir kommen jetzt zu unserer Schätzfrage, die wir ja in jedem Podcast spielen. Ich glaube, Dennis, du bist ja schon eingeweiht. Der am nächsten dran liegt, darf nämlich 100 Euro spenden. Diese Woche geht es an die Sea Shepherd, die sich für den Meeresschutz einsetzen. Und ich würde mal sagen, Larry hat wie immer die Schätzfragen für uns vorbereitet. Wir wissen immer nicht, welche Frage es ist. Ich habe hier 2 Umschläge. So, die Schätzfrage ist, wie viele aktive Nutzer haben Instagram im Januar dieses Jahres über iOS genutzt? Also ich würde sagen, es sind in Deutschland 15 Millionen Nutzer mit iOS.
Wow.
Wow. Zu viel?
Bauchgefühl viel zu viel, aber letztes Mal habe ich so verkackt, daher will ich hier gar nichts sagen.
Jetzt fühle ich mich ja schlecht in meiner Schätzung. Ich hätte gesagt, um die 27, weil ich hätte gesagt, dass wir in Deutschland 44 Millionen Nutzer, wenn wir auf eine Broad-Kampagne gehen. Männer und Frauen. Oder hätte ich jetzt gesagt, ich hätte gesagt 27 Millionen Euro. Wahrscheinlich klingt viel zu viel jetzt.
Da kurzer Funfact, was Dennis ja gesagt hat, vermehrt man, dass er sehr zahlengetrieben ist. Man wirklich, wenn man bei Facebook-Ads einstellt, kann man Broad-Kampagnen, wie ihr gesagt hast, und dann sieht man immer so eine Schätzung, wie viele Nutzer man etwa erreicht. Und das sind 44 Millionen Leute, kannst du quasi in Deutschland mit Facebook-Ads erreichen. Also er hat hier einen kleinen Wissensvorsprung. Ich habe tatsächlich gesagt 5,1 Millionen, weil von den 44 haben, glaube ich, weniger als die Hälfte, so war meine Rechnung, haben Instagram. Nicht Instagram, ich meine iOS, weniger als die Hälfte, 30-40%, glaube ich. Also sind wir dann bei um die 20 Millionen und dann müssen die ja auch im Januar aktiv gewesen sein und so. Ich merke gerade, ich hätte mehr machen müssen, aber ich bin selbstbewusst, dass ich heute nicht verliere.
Okay, wir fassen nochmal zusammen. Johannes 5, Dennis 27, ich habe 15 gesagt und es sind so, im Januar haben 9,73 Millionen Jawohl. Aktive Nutzer Instagram über iOS in Deutschland genutzt. Okay, Johannes, geht an dich.
Ich darf spenden. Ich freue mich. Liebe Zuhörer, Zuhörerin, versprochen hoch und heilig, ich mache das gleich. Dennis, zum Abschluss haben wir immer die 2 gleichen Fragen mitgebracht. Und zwar, Frage Nummer 1. Was war dein letzter Why Not Moment? Wann hast du das letzte Mal, es muss nicht zwingend der letzte sein, aber generell, wann hast du dir das letzte Mal so gedacht, why not, einfach mal machen? Scheiß drauf, was die Leute sagen, ich zieh's durch, ich glaub so dran. Du fängst an und dann werden auch gleich Romy und ich noch unsere jetzigen Why Not Momente erzählen.
Ja, witzigerweise Anfang der Woche, wir haben geschaut, wie können wir Traffic nochmal boosten auf Facebook. Und da gibt es ja als Beispiel eine Strategie, Reach Expander heißt die, in der wir eine Conversion-Kampagne auf verschiedene Conversion-Ziele optimieren, um einfach nochmal die Reach zu expandieren. Und es sind natürlich nicht die ROAS-stärksten Kampagnen. Frage ist natürlich, wenn ich sage ROAS-stärkst, ist immer die Frage, wie attributieren wir, von welchem Attributionsmodell, welchem Attributionszeitfenster. Und da habe ich anfangs der Woche wieder Kampagnen geschalten, die auf Add-to-Cart optimieren. Habe eigentlich lange gezögert, ob man das jetzt nochmal machen soll oder nicht. Die Frage ist aber für uns, was ist das Ziel? Und wir sehen einfach, dass wir haben Traffic, der unglaublich gute Verweildauern hat, der hat positive Bounce-Rates, dass wir gesagt haben, die Optimierung macht für uns Sinn, ist aber immer doch ein bisschen komisch im ersten Moment, wenn ich in den Ad-Account reingehe und sehe, wie viel dort auf eine höhere Optimierung läuft, aber die ist einfach für einen Top-Funnel für uns super, super gut. Und da habe ich mir gedacht, why not, das machen wir jetzt.
Geil. Romy, dein letzter Why-Not-Moment.
Mein letzter Why-Not-Moment, ich muss sagen, war die Woche gar nicht von mir selbst, sondern von Jana aus meinem Team, die vor 2-3 Wochen gefragt hat, hey, könnte ich mal für 2 Monate nach Portugal, mir fällt hier ein bisschen die Decke auf den Kopf, wir haben ein Haus in der Familie in Portugal, und die ihre Sachen spontan gepackt hat innerhalb von einer Woche und jetzt 2 Monate von Portugal aus arbeitet. Das fand ich sehr cool und einen coolen Why-Not-Moment, muss ich sagen.
Mein letzter Why-Not-Moment ist eigentlich ein super trauriger, aber auch wichtig. Am Montag hatte ich so ein bisschen, meine Freundin Belinda und ich aufgewacht, wir hatten so ein bisschen was in der Nase und dann habe ich gedacht, ey, soll ich mal wieder einen Schnelltest machen? Eigentlich, ich hatte vor 3-4 Wochen Corona, es kann ja eigentlich gar nicht sein. Wir so, okay, why not, komm, mach mal einfach mal. Zack, eine Stunde später ruft mich ein Kumpel an, der im Schnelltestzentrum arbeitet und sagt, Johannes, du hast Corona. Und ich war schon auf dem Fahrrad ins Büro und ich war so, nee, das kann nicht sein. Wir zum PCR-Test gefahren und tatsächlich, wir beide haben Corona. Also ihr dürft mich gerne auslachen. Ich habe zum 3. Mal jetzt Corona innerhalb von den letzten 6 Wochen zum 2. Mal. Und das war mein irgendwie doch auch lehrreicher Why-Not-Moment, dass man auch mal einfach mal wieder einen Test macht, auch wenn man so selber denkt, und das ist schon irgendwie sinnbildlich, dass man auch für E-Commerce, man denkt, man weiß es, man hatte schon mal Corona, es kann gar nicht sein. Oder wie Dennis gerade gesagt hat, man optimiert immer auf Purchase, nie auf Add-to-Cart. Aber so, ja doch, vielleicht mal es ausprobieren und machen und dann hat man wieder neue Erkenntnisse. Das war mein letzter Why-Not-Moment.
Gute Besserung an der Stelle, Johannes.
Danke, mir geht's gut, also keine Sorge.
Gute Besserung. Was würdest du sagen, sind deine 2 Charaktereigenschaften, die dich dahin gebracht haben, wo du heute bist? Können auch mehr als 2 sein.
Ja, also erstmal, ich glaube, ich bin sehr neugierig. Ich liebe es, neue Sachen herauszufinden, Neues dazuzulernen. Das ist einmal eine Charakterstärke, glaube ich, eine Charaktereigenschaft gewesen, die mich geprägt hat. Und die andere Sache ist, ich bin sehr hands-on. Ich habe diese sozusagen Berührungsängste nicht, wenn ich das Thema noch nie davor angegangen bin, dass ich sage, nee, ich kann das nicht, ich weiß nicht, sondern ich spiele mich gerne durch. Trial and Error, viel Error dabei, aber auch viel Trial. Und ich glaube, das hat mir geholfen, viele Sachen selber irgendwie zu erkunden, zu erforschen. Und das würde ich als Charaktereigenschaft bezeichnen.
Geil. Dennis, mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht und da kann ich, glaube ich, auch für Romy sprechen. Es war mega geil, ja. Super spannend, was du alles mit auf den Weg gegeben hast. Geile Tipps auch. Ich werde auf jeden Fall im Nachgang dir nochmal eine lange Slack-Nachricht schreiben, was ich da alles mitgenommen habe. Jetzt am Ende nochmal, wo können die Leute dich erreichen, wenn sie jetzt Bock haben, mit dir sich mal auszutauschen, mit eurer Agentur zusammenzuarbeiten? Ja. The stage is yours.
Am besten über LinkedIn. Ich glaube, da bin ich am schnellsten zu erreichen. Ansonsten hat die OMR angefragt, vielleicht hast du es gesehen, Johannes, den Speaker-Slot für Paid Social am OMR-Festival zu belegen. Das heißt, da würde ich mich auch freuen, wenn die Leute zahlreich erscheinen, dass man da connecten kann.
Wow,
und
geil.
Ich würde mich freuen, wenn wir dort den einen oder anderen sehen und vielleicht mit den einen oder anderen zusammenarbeiten dürfen im Anschluss.
Dann sehen wir uns auf dem OMR-Festival.
Sehr cool.
Geil, danke, vielen, dass vielen du Dank. Hier warst.
Danke euch.
Mach's gut.
Tschüss.
Das war wieder eine super spannende Folge mit Dennis. Haben wir zu viel versprochen? Ein absoluter Facebook-Ads-Freak. Und hier vielleicht noch ein kleiner Geheimtipp. Er hat auch einen Vortrag bei der OMR gehalten. Und auch das war wirklich hervorragend. Guckt euch das an auf YouTube. Richtig, richtig stark. Nächsten Montag dreht sich alles bei uns um das Thema Influencer-Marketing. Und wer passt dazu besser als die liebe Alisa Janke von Purelay, war schon mal hier zu Gast. Gute Freundin des Hauses hier bei Snox. Wir sind sehr happy, dass sie da war. Sie hat mit uns darüber gesprochen, Influencer Game. Für wen lohnt sich? Was sind so die Learning dieses Jahr? Worauf kommt es an? Influencer Events und. Schaltet ein. Ihr wisst es, Montag ist Podcast-Tag. Wir freuen uns auf euch.
Snox Sighting Podcast. Das Why Not für dein Business. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert am besten jetzt den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst und lasst uns auch eine Bewertung da. Wir freuen uns.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Team Snox.